Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Formati-Podcast. Heute ist Elisabeth Rückel bei mir zu Gast. Elisabeth, hallo, herzlich willkommen. Du bist hier in deiner Funktion als Logopädin, aber du bezeichnest dich auch als Entwicklungstherapeutin.
Genau.
Erzähl mal von deiner Arbeit, bitte.
Ja, also ich sehe mich mehr als Entwicklungstherapeutin als Logopädin, weil wir uns über das Gehen, Sprechen, Denken entwickeln. Das heißt, ein Prozess setzt den anderen voraus. Darum ist speziell im Sprechen, beim Sprechen die Motorik, die Bewegung so wichtig. Also wenn du jetzt auf die Welt kommst, dann ist jetzt Rollen, Robben, Krabbeln, Kreuzgang, Vierfüßler, Kreuzgang und so weiter sind Voraussetzungen für das Sprechen.
Das heißt, es kommen Kinder zu dir bereits im Vorschulalter,
genau.
Kindergartenalter.
Genau, je früher, desto besser.
Und sie kommen aber, weil du ja als Logopädin angesprochen wirst, wahrscheinlich eher mit einem sprachlichen Problem und du gehst dann nur in die Tiefe und deckst andere Dinge noch auf.
Ja,
oder?
Das Gebiet ist sehr groß. Also es gibt eben Kinder, denen fehlen noch Laute. Andere Kinder haben die Laute sich falsch eingelernt. Das ist einer der berühmtesten, das Lispeln. Dann gibt es auch Kinder, die eben Probleme haben mit dem Satzbau, mit der Grammatik oder Mundatmung. Die werden auch sehr gerne von HNO-Ärzten geschickt, wenn sie Probleme haben mit Polypen oder mit der Durchlüftung des Ohrensystems oder vergrößerte Mandeln. Also das ist dieser Logopädie-Bereich ist sehr vielfältig. Oder auch Stottersymptomatik.
Okay, also alles mit dem Werkzeug Mund, kann man sagen.
Ja,
da müssen wir jetzt noch mal alles genauer besprechen. Also Mundatmung haben wir gehört. Ist es nicht normal, dass Kinder durch die Nase atmen?
Nicht alle leider. Die größte Ursache, die häufigste Ursache, wenn wer auf die Mundatmung umsteigt, ist, wenn ein Schnupfen da ist, was sehr häufig ist im Kleinkindalter, und man da nicht dahinter ist, dass die Nase dann wieder durchlüftet wird, denken sie die Kinder, es geht eh durch den Mund auch. Und dann beginnen sie durch den Mund zu atmen und steigen dann nach dieser Infektion, die normalerweise 7 bis 10 Tage dauert, nicht mehr um.
Und ist das ein Problem?
Ja, das ist eben auf der einen Seite, haben es Untersuchungen gemacht für die Konzentration, aber auch für das ganze HNO-System. Also manche Kinder können dann vermehrt husten, bis hin zu Keuchhusten oder Krupp. Dann vergrößerte Mandeln ist auch ein Thema, häufiges Halsweh und der ganze Ohrenbereich, das heißt eine mangelnde Durchlüftung, häufige Mittelohrentzündungen. Und auch Polypen. Also Polypen, wenn sie operiert werden, das Erste, was man schauen sollte, dass man wieder auf die Nasenatmung umsteigt.
Und wie kann das gelingen, wenn man da jetzt das Elternteil alarmiert ist?
Auf der einen Seite mit gezielten Nasenatmungsübungen. Da gebe ich irgendwas im Mund, zum Beispiel eine Oblatte zwischen die Lippen.
Dann ist der Mund beschäftigt
dann
und zu.
Genau. Ja. Und dann atme ich am besten auch mit, wenn man das gern hat, mit Duftöle, einfach wieder ganz fest einatmen durch die Nase und durch die Nase wieder ausatmen, dass das Kind wieder gezielt diese Nasenatmung lernt und alles riechen.
Okay, also man muss die Kinder wieder bewusst dorthin führen.
Dieses Sinnesorgan zu aktivieren. Und dann gibt es nur die Mundvoraufplatte, die gibt es mittlerweile auf Amazon zu bestellen. Die heißt elastische Mundvoraufplatte klein bis 6 Jahren und dann groß ab 6 Jahre. Wichtig ist das elastische, die harte ist sehr unangenehm für die Kinder.
Wie muss man sich das vorstellen? Was?
Es ist wie bei einem Schnorchel, gibt man das in den Mund.
Aha, wie das
vor den Zähne, genau, und ist nur so eine Silikonplatte. Zuerst kann man es beim Fernsehen oder beim Geschichtenhören geben zum Angewöhnen, aber eigentlich für die Nacht.
Okay. Also die Kinder haben das dann nachts im Mund.
Genau.
Und dadurch lernen sie wieder mit der Nase zu atmen.
Genau, weil die meisten Kinder, die schon Mund atmen, atmen natürlich dann auch in der Nacht mit dem Mund. Und es ist auch perfekt für eine schöne Zahnstellung.
Okay. Netter Nebeneffekt noch dazu.
Beziehungsweise, wenn jetzt wer einen Schnuller hat, ein Kind, sollte man den Schnuller weg und sofort die Mundvoraufplatte reingeben. Weil dann hat das Kind kein negatives Erlebnis.
Keine Entröhnung, ja.
Genau, jetzt weg ist und ein Trauma. Und so haben wir meine eigenen Kinder auch so gemacht und perfekt geklappt. Am besten mit 2, 2,5 Jahren spätestens.
Okay.
Diesen Wechsel starten.
Ja. Und dann, wenn wir schon beim Alter sind, das wollte ich nämlich auch fragen, bei der Lautbildung waren wir vorher und den klassischen Fehlern wie Lispeln oder das Sch, wo muss man da hellhörig werden? Wie lange haben die Kinder Zeit, das zu entwickeln?
Also bei dem häufigsten Lautfehler, wo die Zunge zwischen den Zähnen ist, beim S, da kann man eben schon wirklich früher starten, eben mehr durch diese Mundvorhofplatte, die ist auch für die richtige Zungenruhelage verantwortlich, weil bei dem S ist die Zunge Ruhelage zu weit vorne, beziehungsweise die Zunge schluckt nach vorne, presst nach vorne. Da haben die Kinder oft auch vorstehende Zähne, Dallzähne. Bei den anderen Lauten, wenn sie jetzt fehlen, bis 4 Jahren, bis zum vollendeten 4. Lebensjahr, sollten alle Laute richtig gebildet werden. Aber wie gesagt, das S ist ein wenig eine Ausnahme. Da kann man schon früher starten, weil es dann noch nicht so automatisiert ist, dieses falsche Schluckmuster.
Okay, also in diesem Alter, mit Kindern in diesem Alter arbeitest du auch durchweg schon. Ich kenne auch einige Kinder, die bei dir sind und die erzählen ja nicht, dass sie an ihrer Zungenstellung arbeiten oder ihr S geschult haben, sondern die sagen, ah, bei der Elisabeth, da bin ich am Boden gerollt und dann war ich in der Schaukel und dann habe ich was am Tablet gemacht. Also du setzt ja ganz vielfältige Methoden ein, wie du mit den Kindern arbeitest. Kannst du da ein bisschen erzählen davon, bitte?
Ein großes Thema von meiner Arbeit sind die bilateralen Übungen oder auch Edokinästhetikübungen genannt. Das heißt, die Gehirnvernetzungsübungen. Und es gibt eine Studie, dass eben in die ersten 6 Lebensjahre 80% unserer neuronalen Verbindungen gebildet werden. Das heißt, dieser Zeitraum ist auch besonders wichtig für gezielte Überkreuzbewegungen. Man muss sich das so vorstellen, die leichteste Überkreuzbewegung ist ein Luftballon und dann einfach mit der Hand einmal rechts in die Höhe, einmal links, dann mit dem Fuß, einmal rechter Fuß, einmal linker Fuß. Es geht immer darum, beide Seiten zu aktivieren. Und dann gibt es natürlich schwierigere Übungen auch. Da ist jetzt das Internet sehr gut aufgestellt, egal ob TikTok oder YouTube. Einfach bilaterale Übungen eingeben und dann bekommt man ganz viele Vorschläge, egal ob jetzt mit Luftballon, mit Bälle, mit Zeichnungen, wo ich quasi zum Beispiel, einer der berühmtesten ist auch, dass ich einfach eine flache Hand und eine Faust und das dann abwechsel.
Also diese Bewegung animieren.
Genau.
Das heißt, jede Lehrperson, aber auch Eltern können, wenn sie das googeln, man kann nichts falsch machen. Wenn man einfach da mal spielerisch ein paar Dinge ausprobiert. Okay. Wie lange kann sich denn ein Kind konzentrieren?
Im Volksschulalter, also mit 7, circa 15 bis 20 Minuten. Das wird dann ein bisschen länger, je älter sie werden. Aber über 40 Minuten dann in der Mittelschule oder im Gymnasium geht's nicht drüber hinaus. Also 50 Minuten durchgängig ist viel zu lange in diese Schuleinheiten. Das heißt, der Lehrer wäre angehalten, noch 20, maximal 25 Minuten irgendwelche kurzen Übungen aufstehen, Hampelmann, klatschen, ein paar Minuten einfach irgendwelche Übungen zu machen, um das Kind wieder und die ganzen neuronalen Verbindungen wieder zu aktivieren. Weil das merkt man, wenn du jetzt Lehrer interviewst, 50 Minuten können die Kinder in den Schuh sitzen. Also kenne ich kein einziges.
Ich glaube, das weiß auch jeder, der zu Hause Kinder hat.
Genau.
Ja.
Also es sind vielleicht ein paar brave Mädchen unter Anführungszeichen. Und die haben das einfach vielleicht in sich. Oder die Jungs auf Kante.
Die Ausnahmen.
Ja, wirklich.
Also das heißt, aus deiner Sicht Bewegung ist das um und auf,
genau,
um mal wieder gut lernen zu können.
Genau. Und da ist das Thema Freude, Freude an Bewegung, Freude am Lernen. Also das Thema Freude, das ist ja mittlerweile in aller Munde, ist einfach das Wichtigste, weil wenn ich irgendwas, egal was, angstbesetzt mache, habe ich keine neuronale Verbindung mehr. Also das ist dieses typische Blackout bei den Prüfungen, bei den Tests, bei den Schularbeiten, da ist mein Hirn wie gesperrt.
Ja, okay.
Und das ist auch im Sport und im Hobby und überall so, wenn man was nicht Spaß macht, dann bringt's es nicht.
Ja.
Und wenn ich jetzt Sachen machen muss, weil es machen muss, dann muss ich Step by Step und immer wieder was Lustiges dazwischen machen.
Also diese kleinen Auflockerungen.
Genau.
Ja.
Und wirklich immer schauen, was macht dem Kind Spaß, was braucht's. Was auch ganz, ganz wichtig ist, auch an die Lehrer, an die Eltern, an alle Erzieher, das Kind dort abholen, wo es steht. Es können nicht in einer Klasse die Kinder alle am gleichen Stand sein.
Mhm. Ja, das weiß man ja, dass wenn Klassen sind ja meistens zwischen 20 und 25 Kinder.
Ja.
Und der Entwicklungsstand variiert enorm, also bis zu 3 Jahren.
Genau.
Das heißt, man hat da Kinder sitzen, die sind am Stand eines 5-Jährigen und der andere vielleicht am Stand eines 7- oder 8-Jährigen.
Genau. Und der eine fadisiert sie und der andere ist überfordert.
Mhm.
Und dann Überforderung. Und darum ist so wichtig, dass ich wirklich gezielt schaue, wo steht das Kind und dort abholen.
Mhm.
Nicht, dass sie sich langweilt oder überfordert wird. Und durch diese Langeweile und durch diese Überforderung entstehen natürlich auch wieder die sogenannten Störungen für die Kinder, die werden dann unruhig, unrund und so weiter.
Wie wäre denn aus deiner Sicht ein schulreifes Kind zu beschreiben? Also was muss da erfüllt sein, dass man sagt, man kann das Kind gut gerüstet in die Schule schicken?
Ein absolutes schwieriges Thema, weil die Schulreife gibt eigentlich unsere Gesellschaft vor. Das Kind entwickelt sich so oder so von alleine durch Freude. Durch Freude am Lernen, Freude an der Bewegung, Lesefenster, Rechenfenster. Sage ich nur Thema Montessori, Vera Birkenbilder, gibt sehr viele Autoren, wo man nachlesen kann, dass eigentlich das Kind jetzt nicht unbedingt 5 Stunden am Vormittag oder 4 Stunden am Vormittag immer das gleiche eingedrückt kriegen muss.
Und zwar genau, wenn es am 1. September 6 Jahre
ja,
alt ist.
Ja, genau.
Okay,
also ist das, diese Frage für mich ganz schwierig zu beantworten. Das klassische schulreife Kind sollte natürlich perfekt 50 Minuten am Tisch sitzen, ganz schön, sollte brav aufzeigen, sollte feinmotorisch perfekte Stifthaltung haben und so weiter. Also das wissen wir auch von unserer Schulzeit noch, oder?
Ja, genau. Aber hast du den Eindruck, wenn man sagt, eben es mehren sich die Diagnosen, die Kinder sind unruhig, Medien spielen da sicher mit rein, zu viel Medienzeit, zu wenig Zeit draußen in der Natur. Hast du das Gefühl, dass sie die Kinder verändern?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und das sieht man auch, bei mir in Gunskirchen haben wir ein Glück mit einem Waldkindergarten. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Und jeder, der mal ein Kind im Waldkindergarten gehabt hat, merkt, wie sich das Kind toll entwickelt in dieser Zeit und auch in der Natur. Das Thema Medien, Computerkonsum, Fernsehen ist sicher jetzt noch mehr wie früher. Die Kinder können auch nicht mehr so sorglos alleine rausgehen wie früher. Also es sind da sicher viele Themen und darum muss man eben auch, glaube ich, das Ganze mit dem Lehrplan und diese 50 Minuten etc. einfach überdenken und ändern. Weil wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Man kann nicht dem Kind das mit Muss reinpressen. Es geht nicht.
Aber man kann zumindest rundherum dafür sorgen, dass die Kinder ausreichend draußen sind, in Bewegung sind. Also jegliche Art von Bewegung.
Jegliche Art von Bewegung ist toll. Egal ob in der Schule oder in der Freizeit, Vormittag, Nachmittag. Egal ob am Spielplatz, ob mit Ball, ob in einem Verein. Es ist einfach für das Kind wichtig, sich zu bewegen.
Was wären da deine Top 3 Empfehlungen, welche Mittel oder Gegenstände oder Spielsachen man den Kindern zur Verfügung stellen sollte?
Ja, wie gesagt, einer der einfachsten und günstigsten ist der Luftballon. Alle Bälle jeglicher Art. Und wie gesagt, wir haben natürlich auch in der Umgebung schon viele Spielplätze und Motorikparks, dass man die auch vermehrt nützt. Schaukeln jeglicher Art. Also Trampolin ist so.
Sagen zwar die Unfallchirurgen nicht, die sagen immer, wann wir kommen mit einem gebrochenen Arm, ihr habt ja ein Trampolin daheim, aber gut, es ist, ja, man muss abwägen, natürlich kann auch mal was passieren.
Ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt auf einen kleinen oder großen Trampolin, also wenn ich jetzt ein kleines habe und da gezielt Übungen mache. Ich habe zum Beispiel in der Therapie ein kleines Trampolin und dann schießen die Kinder mit so Dartpfeilen, Dartpfeile, einmal links, einmal rechts hin, drehen sie einmal im Kreis und so weiter. Also da kann man kreativ sein.
Also während dem Hüpfen?
Genau.
Okay.
Zum Beispiel.
Kannst du uns da nur ein paar Übungen oder Beispiele erzählen? Also,
ja, wenn man rollt, dann arbeite ich sehr gerne. Das ist mit 3 Rädern auf Gleichgewicht und Wahrnehmung, weil einfach das Gleichgewicht und das Hörbahn im gleichen Bereich ist im Innenohr.
Ja.
Das heißt, man kann zum Beispiel viele Balancierspiele machen oder rückwärts gehen oder auf einem Bein stehen. Und da kann man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Lautfehler habe, den Laut einbauen. Oder wenn ich jetzt in der Schule bin, dass ich da dazu buchstabiere oder rechne. Also das wäre dieses bewegte Lernen, das berühmte, wo ich einfach nicht am Tisch sitze und lerne. Da habe ich gerade einmal eine 15-20%ige Aufnahmefähigkeit. Wenn ich jetzt aber schon aufstehe und mich bewege und dann noch laut dazu sprich und Übungen mache, dann habe ich 50% aufwärts.
Also beim Einmaleins zum Beispiel so oft hüpfen, oder?
Zum Beispiel. Oder eben mehr diesen Luftballon hernehmen und da einmal links, einmal rechts und das Einmaleins dazu machen zum Beispiel.
Das klingt wirklich nach Spaß.
Genau, ich habe auf der einen Seite einen Spaßfaktor und auf der anderen Seite diese berühmte Gehirnvernetzung, die auch sehr interessant für viele andere bis ins hohe Alter auch im Demenztraining genutzt wird.
Aha, also die älteren Menschen machen mitunter dieselben Übungen,
genau.
Deine vier,
genau,
fünf.
Genau, wenn es vom Motorischen möglich ist, also speziell einen Luftballon oder es gibt auch viele Sachen im Sitzen, was man super machen kann, wird sehr gerne im Demenztraining, auch im Konzentrationstraining, Aufmerksamkeitstraining bei älteren Leuten oder Schlaganfallpatienten genutzt.
Und wie geht's deinen Kleinen dann, wenn sie bei dir sind? Gibt's den Fall, dass du jemanden nicht knacken kannst oder hast du noch mit jedem Kind gut arbeiten können? Was sind so deine Tricks?
Also ich muss sagen, mein Trick ist wirklich diese Freude. Und ich schaue, dass ich alle 10 Minuten circa das Thema wechsle, dass ich nicht immer nur das eine mache und dann wieder das nächste. Ich schaue immer, dass ich alle 10 bis maximal 12 Minuten wieder was anderes anbiete. Auch viel im taktilen Bereich mit sensorischen Kugeln, mit dem taktilen Sand, dieser sensorische Sand, was in ist, was man auch selber machen kann. Also ich schaue immer, dass ich kreativ bin und dass meine Kinder da einfach Freude haben. Also bei mir ist immer Freude an erster Stelle. Mhm. Wenn ein Kind, wo ich gern hingeht, wenn es wo zwingt, bringt es nichts.
Genau.
Und es ist klar, es wird Sachen im Leben geben, was man nicht gern macht.
Ja.
Das ist einfach so. Aber da muss man dann einfach nachher dann so viel mehr tun, was einem Spaß macht. Man muss das dann optimal ausgleichen.
Also mit Freude lernen, in Bewegung lernen, das ist aus deiner Sicht der Nährboden auch für den schulischen Erfolg oder dass man sich gut entwickelt.
Genau. Und dass man gern, das merkt man, wenn man jetzt einen Lehrer total gern hat, bleibt mehr hängen, als wenn man jetzt nicht mit dem Lehrer gut zurechtkommt. Das war immer,
das war
schon,
immer
so.
Schon so gewesen, genau.
Das ist einfach die beste Erklärung.
Wo siehst du die größten Herausforderungen jetzt für die Eltern, die vielleicht besorgt sind, die zu dir kommen und sagen, irgendwas ist noch nicht so, wie es sein sollte, oder woran, was rätst du denen?
Es ist halt wichtig, erstens mal, dass man nicht zu lange wartet, weil es gibt schon immer wieder Ärzte, die sagen, das wird schon noch, also ich will jetzt nicht zu lange warten. Und bitte nicht alles in Therapeuten oder die Lehrer oder die Kindergärtner abschieben. Ihnen keine anderen Tipps geben und umsetzen müssen es dann die Eltern. Weil auch wenn es 2-3 Mal im Monat zu mir kommt, ist das zu wenig. Dieses tägliche Umsetzen von meinen Tipps ist einfach wichtig. Beziehungsweise Tipps im Internet, wie wir gesagt haben. Ich weiß, es ist oft eine Herausforderung, auch zeitlich. Jeder geht arbeiten und so weiter. Aber ich sage einmal, so 10 Minuten, 4 Stunden am Tag ist, glaube ich, möglich.
Das Ganze spielerisch verpackt. Dann
genau, das Ganze spielerisch verpackt. Und wie gesagt, wichtig ist immer, dass das Kind Spaß hat an dem, was es macht. Nicht zwingen, das kann man anders auch verpacken. Wir machen das jetzt und dafür darfst du dann das machen.
Okay. Wir machen jetzt da was. Ich habe immer eine kleine Fragerunde an meine Podcast-Gäste, und zwar so eine This or That-Frage. Das heißt, ich stelle dir 2 Begriffe zur Verfügung und du wählst einfach spontan, was dir mehr zusagt. Die Kindheit heute oder damals?
Beides. Vor- und Nachteile.
frei malen oder nachspuren?
Frei malen.
Bitten oder fordern?
Bitten.
Kaktus oder Gänseblümchen?
Gänseblümchen.
Mathe oder Deutsch?
Mathe.
Kaugummi kauen, unbedingt oder unhöflich?
Ja, Kaugummi kauen hat eben gute Konzentrationsförderung durch das Kauen wird die Konzentration gefördert.
Mhm.
Wie gesagt, wenn man natürlich jetzt in einem Gespräch ist oder mit anderen Menschen, ist es nicht höflich. Aber wenn man jetzt alleine ist oder auch beim Lernen, optimal.
Also bei der Hausübung ein Kaugummi
dazu.
Also unbedingt.
Genau.
Okay. Tee oder Kaffee?
Tee.
Reimwörter oder Silbenklatschen?
Silbenklatschen.
Musik im Hintergrund oder Stille?
Musik im Hintergrund.
Schneeballschlacht oder Sandburg bauen?
Schneeballschlacht.
Katze oder Hund?
Hund.
Planen oder reagieren?
Planen.
Kindermund oder Elternmeinung?
Kindermund.
Und Buch oder Serie?
Serie.
Okay, vielen lieben Dank. Die Ansprüche, die man einer Schulkind stellt, sind ja eigentlich ganz schön gewaltig.
Ja.
Und zwar in ganz vielen Bereichen, also kognitiv, sozial, emotional sind es gefestigt sein. Und dann gibt's natürlich nur die vielen, vielen Dinge, die man auch in so einem Schultag einmal leisten muss, also von Stifthaltung und dann ins Heft schreiben und so weiter.
Genau.
Grobmotorik und Feinmotorik ist da natürlich ein großes Thema. Wie bereitest du da die Kinder schon vor oder was kann man da am besten vorab schon machen?
Ja, Grobmotorik ist eben, wie wir gesagt haben, zum Beispiel alle Arten von Bewegungen. Egal, ob das jetzt mit Ball ist, ohne Ball oder der Kreuzgang, der berühmte, oder Balancieren oder alle Sachen, was du in so einem Motorikpark vorstellen kannst, das ist Grobmotorik. Und Feinmotorik, da sind wir jetzt eben mehr bei dieser Stifthaltung, bei dieser berühmten. Die kann ich wirklich super mit diversesten Knetmassen vorbereiten. Aber auch, dass ich jetzt zum Beispiel rechts, links Perlen hier lege und die gleichzeitig in die Mitte lege, habe ich perfekten Pinzettengriff. Dann wieder auf die andere Seite habe ich bilaterale Übungen und diesen Pinzettengriff.
Also Perlen sortieren hin
zum
und
Beispiel,
her.
Ja. Genau, oder mit die Fingerspitzen immer in Daumen berühren, abwechselnd. Super feinmotorische Übungen, auch wieder bilateral kombiniert. Das Rollbrett fahren kann man auch mit einem normalen Rollbrett mit vier Rädern und hat auch eine super, super Vorbereitung für die Stifthaltung, weil da die perfekte Kraftübertragung kriegt.
Also von der Handfläche bis in den Arm
hinauf,
dass wir da antauchen.
Genau, es geht um diese optimale Kraftverteilung.
Weil
die Kinder tun oft zu fest.
Wollte ich gerade sagen, Kraft ist ein Thema. Also die Kinder können das oft schwer,
genau,
glaube ich, kanalisieren,
genau.
Dann sind sie ganz verkrampft.
Das ist eigentlich, also Dysgraphie-Syndrom heißt das, von der Ergotherapie, und das ist eigentlich einer der effektivsten Übungen, oder diese berühmte Scheibton-Gehen.
Also
das ist auch perfekt.
Kind
oder
geht auf den Händen,
genau,
und man halt hinten die Beine
oder
hoch.
Abstand machen.
Das
waren alles diese Bereiche, wo ich diesen Kraftverteilungs- dieses Thema einfach optimal kriege.
Okay. Also es muss nicht zwingend mit einem Stift in der Hand geübt werden.
Ja, das Problem ist immer, da setze ich schon wieder an der Spitze an. Das ist ja generell bei allen Sachen das Problem. Ich setze immer, wenn es dann Berg vorstößt, bin ich meistens schon am Gipfel um. Aber ich muss ja vorher die Basis schaffen. Und die Stifthaltung ist die Spitze.
Okay, davor muss man eben einmal motorisch geschult sein.
Die ganzen motorischen Sachen machen, genau. Und da sind die Kinder oft, das merkt man, sehr unterschiedlich geschickt. Und da ist zum Beispiel alles mit dem Ball, wenn ihr einen kleinen Ball in Größe eines Tennisballs, so gibt es wirklich tolle Bälle, die mit den Löchern.
Ja.
Genau, die springen sehr gut und können die Kinder gut treffen.
Astro-Jump-Ball.
Genau. Wenn ich die am Boden werfe und wieder fange, habe ich ein optimales Feinmotorik-Training, inklusive Hand-Auge-Koordination, Konzentration. Wenn ich dann gut bin, kann ich dann auch die rechte und die linke Hand, einer meiner Lieblingsübungen, nehmen. Da kann ich zum Beispiel auch perfekt und so buchstabieren oder rechnen.
Und du wendest es dann an, eben wenn jetzt der Kind laut noch falsch bildet, dann sagt
genau,
er das, während er wirft?
Genau, das S isoliert, immer wenn der Ball runterfällt und dann die Silbe dazu und dann kommt erst zum Schluss das Wort. Also das können sich auch alle Eltern merken, wenn jetzt ein Laut nicht da ist oder falsch. Das R ist zum Beispiel auch sehr häufig.
Das ist nicht gut gerollt.
Nicht ganz so weiter fangen. Immer mit dem isolierten Laut. Im R ist es ja nicht so schwierig, da gurgelt man mit ganz wenig Wasser.
Okay, ja.
Das S darf jetzt schon bei einer Logopädin richtig einlernen und durch. Aber das R ist, sage ich mal, kann man ruhig zu Hause auch. Aber wichtig ist, das Kind nicht ausbessern und sagen, sag nur mal Schule, weil es kann es ja nicht. Also es ist frustriert. Man muss immer beim isolierten Laut anfangen.
Ist generell dieses Ausbessern eher kontraproduktiv? Oder also wenn jetzt ein Kind, ich sage jetzt mal auch zum Beispiel bei der Wortstellung oder so, Fehler hat, wie kann man das am besten korrigieren, wenn es einem zu Hause auffällt?
Ja und nein. Also es ist einfach, es hört sich vom Baby an richtig. Und da hat sich der Ursache, warum sie es noch immer nicht kann. Das ist auch schon wieder sehr hoch oben angesetzt. Sicher ist super, wenn man viel Bilderbücher mit einer anschaut und viel richtig spricht. Aber im Endeffekt, wie reagiert das Kind, wenn es immer ausbessern kann?
Das wird frustriert sein.
Das wird frustriert. Ja. Irgendwann wird es dann gar nichts mehr reden.
Ja.
Sagen wir nichts mehr, wenn es mit dem ausbessern. Das geht einem ja als Erwachsener aus.
Ja, das stimmt. Ja.
Also,
oder wenn man in einer Fremdsprache sprechen muss, ist man eingeschüchtert.
Da bringt es mehr, genau, da bringt es mehr, wenn ich gezielte bilaterale Übungen dazu mache und da vielleicht zum Beispiel schieße den Ball hin und her und da immer ein Wort sagen. Ist lustig, kann einen richtigen Satz bilden.
Und dafür im Alltag aber über die kleinen Fehler vielleicht eher hinwegsehen, aber bewusst sein und dann aber wieder die Übungen einsetzen.
Wenn man ausbessert, dann muss man es einfach, das gibt dann auch für das Laut festigen, muss man das Kind vorher aufmerksam machen, die nächsten 2-3 Minuten darf ich die ausbessern und dann lasse ich die wieder in Ruhe. Dass das Kind einfach wirklich damit zurechtkommt und sich darauf einstellen kann.
Und dann auch wieder mal Pause
holen. Dann wieder weg davon, genau.
Das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die mit Kindern zu tun haben. Als Abschlussfrage, wenn jetzt Geld keine Rolle spielt und du die Wünsche ans Universum schicken könntest, was wäre dein Wunsch, wie Schule ausschauen sollte?
Ja, also entweder kleinere Klassen oder eben ein zweites fixes Personal dazu und natürlich genug Räume. Am besten wäre immer ein Bewegungsraum bei mir im Klassenzimmer oder halt viel Möglichkeit nach draußen zu gehen mit den Kindern. Also einfach mehr Platz, mehr Personal, mehr Raum für alles. Weil es müssen ja die anderen Bedingungen, die Rahmenbedingungen passen für das, was wir jetzt diskutieren.
Ja, ist richtig, ja. Aber es wird sich nicht ändern, dass in der Klasse so und so viele Kinder sitzen. Genau.
Der Wunsch ist.
Aber wir haben ja gesagt, genau, wir haben ja gesagt, das wäre an so einem
genau. Hoffentlich.
Damit Kinder bewegen.
Dass Kinder einfach einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommen.
Genau, das wäre wichtig, weil ohne Zukunft, ohne sie geht es nicht weiter, das stimmt.
Genau.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Und ja, danke für deine guten Tipps.
Danke, Katrin.